Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan. Schön, dass Sie dabei sind. Seit knapp 2 Jahren leben Hunderttausende der muslimischen Minderheit Rohingya in Bangladesch. Geflohen vor der Gewalt der Sicherheitskräfte im benachbarten Myanmar. Im November 2018 hatten die Regierungen von Myanmar und Bangladesch angekündigt, die Flüchtlinge etappenweise zurückführen zu wollen. Bis heute ist nichts passiert. In einem der größten Flüchtlingscamps der Welt, im Süden von Bangladesch, leben die meisten Rohingya. Sie protestieren nicht, denn sie hoffen trotz allem immer noch auf ihre Rückkehr. Katharina Hamberger war mit dem Roten Kreuz dort.
Es sind mindestens 35 Grad im Schatten. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Bis zum Horizont sind viele kleine Hütten zu sehen, die vor allem aus Plastik und Bambus gebaut sind. Richtige Straßen führen kaum durchs Camp. Stattdessen bestehen die meisten Wege aus feinem Sand, der beim kleinsten Windstoß hochfliegt. Früher war das Gebiet im Süden von Bangladesch, an der Grenze zu Myanmar, Waldgebiet. Um 2017 fast 750.000 Menschen aufnehmen zu können, hat die Regierung des Landes die Bäume abholzen lassen. Der Sand und die Hitze machen den Weg durch das Camp mühselig. Hin und wieder müssen kleinere, übel riechende Rinnsale überquert werden. Manchmal geht es, einfach darüber zu steigen. An anderen Stellen führt eine Brücke aus Bambusstäben darüber. Ansonsten ist es recht sauber, kaum Müll liegt herum. Kühe stehen am Wegesrand. Besucher und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen werden immer wieder von Kindern umringt, die vor allem zeigen wollen, was sie im Englischunterricht gelernt haben. Die Kinder sind noch jung, 4 oder 5 Jahre vielleicht. Im Camp sind Schätzungen zufolge rund die Hälfte der Menschen minderjährig. Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass allein im vergangenen Jahr rund 48.000 Babys hier geboren worden sind. Auch in diesem Jahr werden es wieder viele sein. Wie dieses noch namenlose Kind, das in einem Gesundheitszentrum, in einem Zelt, das als Kreissaal dient, auf die Welt gekommen ist. Gerade mal 2 Tage ist es alt. So wie es im Moment aussieht, ist die Perspektive für dieses und die anderen Kinder ein Leben im Camp in Bangladesch als Geduldete. Denn kaum jemand, mit dem man hier spricht, geht davon aus, dass die Rohingya bald wieder in das angrenzende Myanmar zurück können. Das bereitet den Menschen Sorgen. Auch Munira Begum, die sagt, sie sei 30 Jahre alt. Sie hat eine 4-jährige Tochter.
Ich mache mir Sorgen, weil meine Tochter in dieser Umgebung aufwächst. Denn es ist ja sehr beengt. Unser Haus ist sehr klein. Draußen gibt es keinen Platz für die Kinder, um zu spielen. Vor allem in den heißen Monaten ist es für die Kinder sehr schwierig, hier zu wohnen, zu schlafen. Das macht mir also große Sorgen.
Munira spricht nur die Sprache der Rohingya. Ich muss mich beim Inhalt auf den Übersetzer verlassen, der selbst Rohingya ist und schon als kleines Kind mit seinen Eltern nach Bangladesch geflohen ist. Er gibt die Fragen an Munira weiter. Die junge Muslima trägt ein schwarzes, langärmeliges, bodenlanges Kleid. Im unteren Teil sind bunte Streifen eingenäht. Haare und Gesicht sind bis auf einen Schlitz für die Augen schwarz verhüllt.
Das Leben im Camp ist im Moment nicht einfach. Das Dach unseres Hauses besteht nur aus einer Plastikplane. Haus steht hier an Haus. Wir haben 2 Häuser. In einem lebe ich mit meiner Tochter, in dem anderen meine Eltern mit meinem Bruder und meiner Schwester. Es gibt zwar wenig Platz, aber er reicht zumindest, um dort zu schlafen.
Häuser aus Plastik und Bambus, in denen sich die Hitze staut. Lange waren den Rohingya nur diese beiden Baumaterialien von der Regierung in Bangladesch erlaubt worden. Mittlerweile ist auch Wellblech zugelassen. Eine Krankenstation, die das Rote Kreuz errichtet hat, durfte zumindest eine feste Bodenplatte aus Metall bekommen und Kunststoffwände. Allerdings musste auch dieses Gebäude so konstruiert sein, dass es schnell wieder abgebaut werden kann. Die Rohingya sind hier zwar geduldet, aber Bangladesch, eines der ärmsten Länder der Welt, möchte verhindern, dass die Menschen hier sesshaft werden. Deshalb sollte alles provisorisch bleiben, so als gäbe es eine Perspektive für eine baldige Rückkehr. Auch bei der Bildung der Kinder spiegelt sich diese Einstellung wider. Rund 10 Kinder spielen in einem großen Zelt. Es ist Teil eines Gesundheitszentrums. Über ihnen hängen bunte Papiergirlanden. Ein Tisch steht im Raum. Das soll eine Art Klassenzimmer darstellen. Die Kinder sollen auch Unterricht bekommen, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Burmesisch und Englisch. Das sind die beiden Sprachen, die Kinder hier lernen dürfen, sagt ein Mitarbeiter des Roten Halbmondes in Bangladesch. In Bengali, der Landessprache, hingegen dürfen die Rohingya-Kinder nicht unterrichtet werden. Außerhalb des Lagers, das sie nur mit einer Erlaubnis verlassen dürfen, sollen sich die Flüchtlinge erst gar nicht niederlassen, wenn es nach der Regierung von Bangladesch geht. Munira sagt, sie wolle auch zurück, aber eben erst, wenn sie auch in Myanmar sicher leben könne, die Rohingya anerkannt werden und sie die Staatsbürgerschaft, die Myanmar den Rohingya seit den 80ern verweigert, bekommen. Ich treffe die junge Frau bei einem Verteilzentrum, wo verschiedenste Dinge ausgegeben werden. Von Baumaterial wie Bambus bis hin zu Hygieneartikeln, so wie an diesem Tag. 1250 Menschen sollen innerhalb von 3 Stunden Dinge wie Seifen, Zahnbürsten und Shampoos bekommen. Jeweils so viel, wie sie für ihre Familie brauchen. Die ersten sind bereits da und sitzen, die Frauen rechts, die Männer links, in einer langen Schlange im Wartebereich auf dem Boden und warten, bis sie in den Raum dürfen, in dem sie dann alles in einem kleinen Stoffbeutel von Helfern bekommen. Beide Räume befinden sich in einem großen Zelt, das wieder nur aus Plastik und Bambus besteht. Die Sonne knallt aufs Dach, die Hitze staut sich in dem Zelt. Dennoch, alle bleiben ruhig. Niemand beschwert sich, drängelt oder ist aggressiv. Das ist sowieso ein Eindruck, der vom Camp bleibt. Laut protestieren die Menschen hier selten, hoffen vielmehr still. Vielleicht, weil viele schon über Jahre Verfolgung und Bedrohung erdulden mussten. Auch Munira hat ihre Geschichte. Ihr Mann seit 2017, so erzählt sie es dem Übersetzer, in einem Nachbardorf, 4 Stunden entfernt von ihrem Heimatort in der Region Rakhine, vom Militär erschossen worden. Danach sei sie mit ihrer Tochter, Verwandten und Nachbarn nach Bangladesch geflohen.
4 Tage und Nächte hat es gedauert, bis wir in Bangladesch waren. Meine Tochter habe ich getragen und ihr unterwegs Essen gekauft.
Alle haben hier unterschiedliche Fluchtgeschichten zu erzählen, haben zum Teil Freunde, Verwandte, Bekannte, die ermordet, gefoltert, vergewaltigt worden sind. In Bangladesch haben sie sich willkommen gefühlt, sagt Munira. Sie habe gleich Hilfe bekommen, zunächst von der lokalen Bevölkerung. Sicher fühle sie sich auch. Schwierig sei es allein ohne Mann nur, wenn schwere Dinge wie Bambus verteilt würden und sie niemanden habe, der auf ihr Kind aufpasse. Wie sicher die alleinstehenden Frauen, von denen es einige gibt im Camp, tatsächlich sind, lässt sich nicht sagen. Dass es durchaus nicht einfach ist, erzählen die zahlreichen Schilder, die auf Räume hinweisen, in denen Frauen, Kinder oder ältere Menschen sich sicher fühlen können, sogenannte Safe Spaces. Ein Angebot der vielen nationalen und internationalen Hilfsorganisationen vor Ort. Ohne diese wäre das Leben im Camp auch schwierig, denn sie kümmern sich um die Lebensmittelvergabe, um sauberes Wasser, Toiletten und um die medizinische Versorgung. Auch dass im Camp bislang keine größeren Krankheiten oder Seuchen ausgebrochen sind, dürfte zum Teil den Hilfsorganisationen zu verdanken sein. Im Camp versuchen sich die Menschen aber auch oft selbst zu helfen. So wie Ziau Rahman. Der Mann, der, sagt er, sei 33 Jahre alt, hat sein Heimatdorf verlassen, als im Nachbarort vom Militär ein Massaker angerichtet worden sei. Alle seien vom Dorfvorsteher zusammengerufen worden und dann vom Militär erschossen worden. Auch in seinem Dorf hatte der Vorsteher zusammengerufen, aber statt dorthin zu gehen, sind die Dorfbewohner geflohen. Der Vorsteher wurde vom Militär mitgenommen, erzählt Ziau. Hier im Camp lebt er mit seiner Frau, seiner Mutter und 4 Kindern.
Ich mache mir Gedanken über die Zukunft meiner Kinder, dass sie eine gute Ausbildung bekommen, auch an die der anderen Rohingya-Kinder im Camp. Denn die Ausbildung hier im Camp ist nicht gut. Die Kinder gehen dorthin, sitzen ein bisschen rum, spielen, am Ende bekommen sie einen Keks und gehen nach Hause.
Also hat Ziau, der in seiner Heimat eine Fischerei betrieb, das Ganze selbst in die Hand genommen und arbeitet im Camp nun als Lehrer. Burmesisch, Mathematik und Englisch, das er selbst kaum spricht, unterrichtet er.
Sehr früh morgens gehen die Kinder in die Koranschule. Danach kommen sie gegen 9 Uhr zu uns in die Schule, wo sie bis 12 Uhr unterrichtet werden. Dann gehen sie nach Haus. Und nach dem Nachmittagsgebet gehen sie wieder in die Koranschule und anschließend nochmal zu uns und wir unterrichten sie bis 5 Uhr.
10 Kinder sind in Ziaus Klasse. Geld bekommt er kaum dafür. Nur für das Unterrichten der Ältesten, der 5. Klässler, wird er bezahlt. Davon habe er aber eine Tafel und Kreide gekauft. Auch ansonsten versuchen die Rohingya, so gut wie es geht, mit dem wenigen, das sie im Camp bekommen, zurechtzukommen. Auf den Dächern der Hütten bauen sie Gemüse an oder verkaufen einen Teil der Hilfsgüter. Das Geld investieren sie in das, was sie dringender brauchen, erzählt sie auch.
Ich habe ansonsten keine Arbeit, aber wir bekommen hier Verpflegung. Die Hälfte davon behalte ich, den Rest verkaufe ich, um andere Dinge zu kaufen, wie Gemüse oder Fisch.
So sieht man am Rand der Staubpiste kleine Läden, die eigentlich mehr offene Unterstände aus Bambus sind. Es gibt hier so gut wie alles zu kaufen. Gemüse, Obst, lebende Hühner, Kinderspielzeug oder auch Fertigsuppe. Auch Einheimische haben hier ihre Stände und sehen in ihren neuen Nachbarn ebenfalls Kunden. 250.000 Einheimische wohnen hier in der Region Cox's Bazar und fast 1 Million geflüchtet. Das funktioniert in Teilen, weil die Rohingya auch ein Wirtschaftsfaktor sind, eben weil Einheimische mit ihnen Handel treiben, weil Straßen gebaut werden. Gleichzeitig ist der sowieso schon chaotische Verkehr mehr geworden. Teilweise zu viel für die holprigen Straßen, die für die großen Lkw der Hilfsorganisationen nicht ausgerichtet sind. Zudem zählt Bangladesch zu einem der ärmsten Länder der Welt mit einer rasant steigenden Bevölkerungszahl. Einige Hilfsorganisationen sind schon seit Jahrzehnten vor Ort. Und nach wie vor gibt es hier in den Kommunen einen großen Bedarf, erzählt Ead Bečerević. Er ist Kroate und Abgesandter für das Deutsche Rote Kreuz.
Sie fangen an, das Gefühl zu bekommen, niemand interessiert sich für uns. All das Geld geht an die Rohingya.
Entsprechend kümmern sich die Hilfsorganisationen weiter um die Menschen, die hier in der Region leben, bauen zum Beispiel Notunterkünfte für die Monsun- und Zyklonsaison. Auch Bangladesch selbst achtet darauf, dass die Einheimischen nicht vernachlässigt werden. Nicht nur, indem sie die Rohingya vom Arbeitsmarkt fernhalten und ihnen Restriktionen auferlegen. 30% der Hilfsgelder müssen auch in lokale Projekte fließen. Manche Bangladeschis vor Ort engagieren sich aber auch bei der Versorgung der Flüchtlinge. Zum Beispiel gibt es gemeinsame Erste-Hilfe-Kurse. Junge Männer und Frauen simulieren den Moment nach einem Erdbeben. Einige spielen Verletzte mit künstlichen Wunden an Kopf und Beinen, andere die Helfer. In Bangladesch ist fast jede Naturkatastrophe möglich, erzählt Rote Kreuz-Helfer Bečerević.
Bangladesch ist der most prone area for disasters.
Das ist der schlimmste Ort auf der Welt. Hier haben sie leider alle Katastrophen. Erdbeben, Fluten, Zyklone, sie haben alles hier.
Die Monsun- und Zyklonzeit steht auch jetzt kurz bevor. Im vergangenen Jahr sei diese relativ mild abgelaufen, sagt Helfer Christopher Bachtruck.
Aber wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr nicht so glimpflich wird. Und da laufen natürlich dann die Vorbereitungen schon auf Hochtouren, dass man Materialien einkauft für Reparaturen, für Notlatrinen, für Wasserdesinfektionsmittel.
Sagt der Österreicher, der für das Deutsche Rote Kreuz arbeitet und unter anderem für die Wasserversorgung zuständig ist. Auch der 25-jährige Rohingya Hadayat Ullah hat Angst, dass seine Hütte ein weiteres Mal zerstört wird.
Ich muss mein Haus dieses Jahr stabiler machen. Letztes Jahr gab es ein kleines Erdbeben, das mein Haus auf einer Seite kaputt gemacht hat.
Seine Unterkunft habe beim letzten Monsun schon Schäden davongetragen. Das befürchtet Hadayat auch in diesem Jahr. Im Camp arbeitet er, wie schon in Myanmar, als Imam. Seine Religion auszuüben, wurde aber in seiner Heimat ab 2012 stark eingeschränkt, erzählt er. In Myanmar seien Hadayat und die Bewohner seines Dorfes immer wieder bedroht und schikaniert worden. Als sie dann gehört hätten, das Militär sei auf dem Vormarsch, sei er mit Frau, Kindern, Eltern und der Familie seines Bruders geflüchtet. Wie viele hat auch er vor allem einen Wunsch, zurückzukehren in sein Heimatdorf. Er setzt auf Gottes Hilfe und die der UN. Denn der de facto Regierungschefin Myanmars, Aung San Suu Kyi, von der er sich viel erhofft hatte, traut er nicht mehr. Aber optimistisch ist er nicht.
Die Jahreszeiten gehen ins Land und am Ende werden wir hier sterben.
Eine sehr pessimistische Aussicht, die der Rohingya Hadayat Ullah, unserer Autorin Katharina Hamberger, zum Schluss auf den Weg gibt. Ihre Reise fand mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes statt. Wie geht es also weiter für die Rohingya? Welche Rolle spielt die Regierung von Myanmar, einem Land, das, wie wir eben auch gehört haben, für die muslimische Minderheit Heimat ist? Was ist mit der Ankündigung Myanmars vom November 2018, dass die Rohingya zurückgeführt werden? Zugeschaltet ist Holger Senzel, ARD-Korrespondent in Singapur und auch zuständig für Myanmar. Hallo nach Singapur.
Ja, hallo.
Herr Senzel, wie ist die Lage in Myanmar? Können die Rohingya auf eine Rückkehr hoffen? Was hört man diesbezüglich über die de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi?
Also diese Rückkehr, die ja seinerzeit sehr groß angekündigt wurde von der Regierung in Myanmar, der Rohingya aus Bangladesch, ist völlig illusorisch. Es sind 2 oder 3 Familien zurückgekehrt. Das ist groß verkündet worden auf den Regierungswebsites. Aber ansonsten haben die meisten Menschen, die da in Bangladesch ja wirklich in Elendslagern vegetieren, die haben auch Angst zurückzukehren, weil sie sagen, wir können doch nicht zurückkehren. Und wenn sie die Menschen fragen, in Sidhur beispielsweise, in der Rakhine-Provinz dort, wo die meisten der Rohingya vertrieben wurden von dort, dann werden ihnen die Buddhisten, also die Mehrheit der Menschen dort sagen, wir wollen die nicht, wir sind froh, dass sie weg sind. Also die Dörfer, aus denen diese Rohingya geflohen sind, die sind zum großen Teil zerstört, das Vieh ist getötet, die Felder sind abgebrannt. Wo sollen die hin? Und die Vorstellung, dass sie dort wieder zusammenleben mit den Buddhisten, das ist unvorstellbar. Aung San Suu Kyi tut wenig. Sie hat einmal in einer Rede gesagt, Menschenrechtsverletzungen müssten untersucht werden. Das war nach langer, langer Kritik, nachdem es hieß, warum meldet sich Aung San Suu Kyi, die ja immerhin Friedensnobelpreisträgerin ist, die auch eine Ikone ja, der Demokratie war bei uns im Westen, warum tut sie nichts? Sie hat sich also lange, lange bitten lassen, dann hat sie diese eine Rede gehalten und gesagt, wir werden alle Menschenrechtsverletzungen untersuchen, aber passiert ist de facto seitdem nichts.
Für uns von außerhalb ist die Lage ja in Myanmar nicht so wirklich eindeutig zu beurteilen. Da wird zum einen berichtet, vor ein paar Tagen hat Myanmar einen Haftbefehl gegen den prominenten Mönch Wiratu erlassen. Dieser hetzt ja seit Jahren gegen die Rohingya im Land. Und andererseits gleichzeitig wurde berichtet, dass 7 myanmarische Soldaten zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurden, weil sie der Menschenrechtsverbrechen an den Rohingya überführt worden waren. Und nun stellt sich heraus, dass sie wieder frei sind, ihre Haftstrafe also gar nicht abgesessen hatten. Wie soll man das nun deuten? Wie schätzen Sie das ein? Wandel oder nicht? Ich meine, es ist ja beides vorhanden. Oder wurde der Mönch wegen was ganz anderem verhaftet?
Ja, fangen wir mal mit Wiratu an. Ich habe auch mal mit dem gesprochen. Wir haben ja so positive Vorurteile im Westen. Buddhismus, so ein friedlicher, ein toleranter Glaube. Dieses positive Vorurteil legen sie in Myanmar schnell ab, weil die größten Hetzer gegen Minderheiten, gegen die Muslime, das sind buddhistische Mönche, die dort auch zu Gewalt aufrufen. Das tut er seit Jahren, ohne dass etwas passiert ist. Dieser Haftbefehl ist auch bislang nicht vollstreckt worden. Ich glaube, der Tropfen auf den heißen Stein war, dass er Aung San Suu Kyi beleidigt hat. Und zwar auf eine sehr absurde Weise. Er hat gesagt, sie habe Sex gehabt mit Ausländern, mit Muslimen möglicherweise. Was relativ absurd ist, sowas als Argument zu benutzen. Und daraufhin ist dieser Haftbefehl ausgeschrieben worden. Was die Soldaten angeht, die sind verurteilt worden damals. Wir haben das als positives Zeichen gesehen und gedacht, es passiert was. Die Verbrechen an den Rohingya, und es waren schlimme Verbrechen. Also es gab ja auch Fotos der Vereinten Nationen, auf denen sah man, wie Soldaten der birmesischen Armee flüchtenden Rohingya in den Rücken geschossen haben. Sie haben Dörfer angezündet, sie haben Frauen vergewaltigt. Und diese Prozesse und diese Urteile, das war ein wichtiges Signal, dass wir dachten, nun gut, es tut sich was. Myanmar ist bereit, dort das Ganze aufzuarbeiten. Aber das ist ein Fehlschluss. Diese Soldaten kamen frei, weil das gesellschaftliche Klima in Myanmar nun mal so nicht ist. Also wenn Sie die Mehrheit der Leute und die Mehrheit, 95% sind Buddhisten, fragen in Myanmar, dann werden die sagen, wir wollen die nicht haben. Die gehören nicht hierher, obwohl die seit Generationen dort leben. Und wir sprechen immer von der de facto Regierungschef von Aung San Suu Kyi. Sie ist eher das demokratische Mäntelchen. De facto haben in Myanmar immer noch die Militärs eine ganze Menge Macht und besetzen Schlüsselpositionen.
Sie sind da sehr eindeutig in Ihrer Haltung, Herr Senzel. Wir haben ja vor knapp 2 Jahren, als die Flucht der Rohingya voll im Gange war, in der Weltzeit darüber berichtet. Und ein Aspekt war damals die Frage, wer besitzt denn die Wahrheit bei diesem Konflikt? Ihre Kollegin Lena Bodewein war in Myanmar damals unterwegs gewesen und hatte versucht, in die Gebiete, wo gekämpft wurde, hineinzukommen. Wir haben einen ganz kurzen Ausschnitt aus Ihrem Bericht damals vom September 2017 hier.
Längst ist das ein Konflikt mit manipulierten Wahrheiten geworden. Auf beiden Seiten.
Buddhisten behaupten, Rohingya zünden ihre eigenen Dörfer an. Rohingya und ihre Unterstützer posten Bilder der Not und des Elends. Doch die Bilder sind alt oder stammen aus ganz anderen Katastrophen, aus ganz anderen Weltgegenden.
Soweit Lena Bodewein im September 2017 in Myanmar auf der Suche nach der Wahrheit. Wie ist das jetzt?
Es ist schwer. Es geht, wenn Sie Erlaubnisse durch die Militärs beantragen, wenn Sie begleitet werden vom Militärs. Und Sie sagen es ganz richtig, eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Also ich bin insofern eindeutig, als ich sehe, dass dort wirklich ein Verbrechen geschieht an einer Minderheit. Die besitzen ja auch nicht mal die staatsbürgerlichen Rechte. Dass es dort auch tatsächlich Attentate gab von muslimischen Aktivisten, dass auch dort gelogen und übertrieben wird, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Dennoch ist es Fakt, und selbst die UNO sprach ja von einem Genozid und von einer Vertreibung der Rohingya, dass dort, ja, ich sag mal, wirklich Verbrechen stattfinden an einer Minderheit, die wirklich ganz, ganz arm dran ist, weil sie niemand will. Und in Bangladesch sind sie ja auch unerwünscht, das muss man ja auch so sehen. Ja. Die werden zwar aufgenommen, aber Bangladesch ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die sagen auch, wir können das nicht mehr weiter leisten. Und da sitzen die dort in Elendslagern. Es war gerade Monsun, in Dreck und im Schlamm und in Zelten. Es gibt dort Verbrechen, es gibt dort auch Vergewaltigungen, es gibt dort Drogenhandel. Also die Situation ist desaströs für diese Menschen.
Wie wird es für die Rohingya weitergehen? Was kann man erwarten? Was erwarten Sie?
Also realistisch gesehen befürchte ich, dass wir dort auf eine humanitäre Katastrophe hinaussteuern. Es ist ja schon eine menschliche Tragödie, die dort stattfindet. Man kann nur hoffen, dass der Druck der Weltgemeinschaft möglicherweise auf Myanmar größer wird. Aber im Moment sehe ich da, gerade was Myanmar angeht, auch was Aung San Suu Kyi angeht, ich sehe da wenig Bewegung. Also ich will Aung San Suu Kyi den guten Willen nicht absprechen, aber sie ist... Ja, sie wird verehrt wie eine Heilige. Und wenn sie sich einsetzen würde für diese verfolgte Minderheit der Rohingya, ja, es würde ihr nicht gut aufgenommen in Myanmar. Also das würde ihre Popularität eher mindern. Insofern, im Moment sehe ich da wirklich schwarz.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat die Vereinten Nationen aufgefordert, mehr Druck auf Myanmar wegen der Rohingya auszuüben. Wir werden gucken, ob das irgendetwas auslöst. Das war Holger Senzel, unser Korrespondent in Singapur.